Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Ende einer harten Debatte muss ein Ergebnis stehen, wenn es um Menschen geht. Unser Ergebnis, unser Kompromiss steht für Humanität und Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus. Und in dem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung.
Die Zustimmung hat er gekriegt, Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU. Zumindest von der Mehrheit im Bundestag. Damit ist beschlossene Sache, eingeschränkt geschützte Flüchtlinge dürfen ihre Familien bis zum Sommer erstmal nicht nachholen. Emotional und hitzig war die Debatte im Bundestag mit vielen Zwischenrufen und Unterbrechungen. Wir sprechen darüber jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt erstmal ausgesetzt bis Ende Juli. Das hat der Bundestag heute Vormittag beschlossen. Der Schutz der Menschen, um die es geht, ist befristet, weil sich die Lage in ihrem Heimatland wieder ändern könnte. Einige von ihnen, darunter viele Syrer, haben heute vor dem Reichstag gegen den Kompromiss demonstriert. Zum Beispiel Muhammad Muamalas. Er ist seit 2015 in Berlin und will seine Ehefrau nachholen, erzählt er in der ARD.
Sie lebt außerdem Damaskus. Ja, es ist immer noch Krieg da. Es ist immer noch gefährlich da.
376 von 678 Abgeordneten haben im Parlament für die neue Regelung gestimmt, allerdings auch viele dagegen, 298. Außerdem gab es 4 Enthaltungen. Der SPD-Abgeordnete Burkhard Lischka hat von einem guten Kompromiss gesprochen.
Menschlichkeit und Steuerung, das ist die einfache Formel für unseren Kompromiss. Und ich finde, ja, mit dieser Formel kann unser Land gut leben.
Im Klartext heißt das Ganze, sogenannte subsidiär Schutzberechtigte dürfen seit März 2016 keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland nachholen. Die Große Koalition hatte den Anspruch darauf für 2 Jahre ausgesetzt, also bis Mitte März. Und das bleibt jetzt nach dem Beschluss des Bundestags auch erstmal so, und zwar bis Ende Juli. Danach, ab dem 1. August, sollen dann maximal 1.000 Menschen pro Monat kommen dürfen. Dazu kommen sogenannte Härtefälle. Das ist der Deal, auf den sich Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen geeinigt hatten und den jetzt beide als guten Kompromiss bezeichnen. Allerdings mit verschiedenen Interpretationen. Aus der CSU heißt es, der Anspruch auf Familiennachzug ist damit endgültig abgeschafft. Die SPD interpretiert das Ganze genau andersherum und betont, es gibt ab August wieder Familiennachzug. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Eva Högel hat auch von Schwierigkeiten gesprochen.
Der Familiennachzug hat alles, was wir bei der Zuwanderung wollen und was wir uns wünschen. Und er ist absolut gut und wichtig für unsere Integration. Und deshalb ist es für die SPD, und das möchte ich heute Morgen hier noch mal sehr deutlich sagen, immer sehr schwer, den Familiennachzug auszusetzen, zu begrenzen oder deutlich zu reduzieren.
Högel sagt, vor allem über die Härtefallregelung muss noch diskutiert werden. Wenn zum Beispiel ein Kind alleine in Deutschland und schwer krank ist, könnte den Eltern erlaubt werden, nachzukommen. Bis jetzt gibt es dafür hohe Hürden. Die CSU will das genauso beibehalten. Die SPD die Hürden aufweichen. Letztes Jahr sind mit der Härtefallklausel weniger als 100 Angehörige von eingeschränkt Geschützten nach Deutschland gekommen. Kritik an der neuen Regelung kommt von Flüchtlingsorganisationen und Sozialverbänden. Günter Burkhardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl, hat heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova angekündigt, dass die Menschenrechtsorganisation die Betroffenen unterstützen wird, falls sie vor Gericht klagen wollen.
Das ist ein gravierender Einbruch in das Rechtsgefüge Deutschlands, weil aus einem Grundrecht auf Familie wird ein Gnadenrecht.
Auch Grüne und Linke wollen, dass der Familiennachzug wieder eingeführt wird, sofort und ohne Begrenzung. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen hat deshalb heute im Bundestag vor allem die CSU angegriffen.
Ob Familien zusammenkommen können, ob Kinder in den Flieger steigen können und sicher nach Deutschland können, das machen Sie zur Gretchenfrage einer Koalition, das machen Sie zur Gretchenfrage für dieses Land. Das ist doch nicht christlich, das ist doch nicht sozial, das ist doch komplett absurd, meine Damen und Herren.
Auf der anderen Seite steht die AfD. Sie will, dass der Familiennachzug komplett gestoppt wird. AfD-Politiker Christian Wirth meint, Deutschland ist nicht zuständig.
Wir sind der Auffassung, dass eine Familienzusammenführung nicht in unserem Land zu erfolgen hat, sondern zum Beispiel in Schutzzonen in Syrien, welches zum größten Teil befriedet ist. Des Weiteren kann es zu Familienzusammenführungen in Nachbarländern, in Schutzzonen und Schutzlagern geben, was Aufgabe der UNO ist und nicht der Bundesrepublik Deutschland.
Das Ganze ist also ein Kompromiss, mit dem bei weitem nicht alle zufrieden sind. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird der Familiennachzug kontrovers diskutiert. Dennis Ei postet auf Facebook: Wie empathielos können hier manche bloß sein? Das kann nur von Menschen kommen, die keine Familie haben oder ihre Familie nicht zu schätzen wissen. Can Karagül schreibt: Wie die Union vor diesen moralisch verkommenen Wutbürgern einknickt. Kein Rückgrat, keine Haltung. Und die CSU glaubt, so AfD-Wähler für sich zu gewinnen. Silvia Berndt weist noch auf einen anderen Punkt hin. Traurig, dass so viele Deutsche nicht verstehen, dass es diese Flüchtlinge nicht geben würde ohne die Waffenlieferungen an die Kriegstreiber dieser Welt. Dazu gehört auch Deutschland. Corinna Kroth ist zufrieden. Ein bisschen Vernunft hält Einzug. Vorläufig. Susi Miller schlägt vor: Familienzusammenführung ja, aber in der Heimat. Daniel Wodniczak vermutet: Egal wie man die Entscheidung persönlich bewerten mag, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung lehnt den Familiennachzug ab. Von daher ist die Aussetzung entsprechend folgerichtig. Und Nils Kuriot stellt fest: Dieser Kompromiss ist, wie so viele Kompromisse in der Politik, nichts Halbes und nichts Ganzes. Vermutlich war keine bessere Lösung möglich, da der CSU der Angstschweiß vor der kommenden Landtagswahl auf der Stirn steht.
Was sonst noch wichtig war:
Mord oder fahrlässige Tötung. Das prüft der Bundesgerichtshof seit heute in einem Prozess, in dem es um zwei Raser aus Berlin geht. Sie hatten sich vor 2 Jahren auf dem Kuhdamm ein illegales Autorennen geliefert. Einer von ihnen rammte ein anderes Auto, dessen Fahrer starb. Das Landgericht Berlin hatte die beiden Männer wegen Mordes verurteilt. Dagegen hatten sie Revision eingelegt. Korrespondent Klaus Hempel fasst die entscheidenden Fragen zusammen.
Haben die beiden Raser billigend in Kauf genommen, sich also damit abgefunden, dass jemand durch ihr Verhalten sterben kann? Dann hätten sie vorsätzlich gehandelt und die Verurteilung wegen Mordes ließe sich rechtfertigen. Oder haben sie darauf vertraut, dass schon nichts passieren wird? Ist das überhaupt denkbar, wenn man mit bis zu 170 Stundenkilometern durch die Innenstadt rast? Dann hätten sie nur fahrlässig gehandelt und könnten mit einem deutlich milderen Urteil rechnen.
Ein Urteil in dem Fall will der Bundesgerichtshof in einem Monat sprechen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Roman Reusch ist jetzt doch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags. 2 Anläufe hat er dafür gebraucht. Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar war Reusch noch durchgefallen, weil zu viele Abgeordnete dagegen gestimmt hatten. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist dafür zuständig, die Geheimdienste zu kontrollieren. Reusch war früher Staatsanwalt in Berlin und da zuständig für die Abschiebung von ausländischen Straftätern. Er ist als Hardliner bekannt und tritt zum Beispiel dafür ein, dass im Ausland Gefängnisse gebaut werden, wo Ausländer, die in Deutschland straffällig werden, ihre Strafe absitzen sollen. Das Urteil ist ein Sieg für 28 russische Sportler und gleichzeitig eine Niederlage für das Internationale Olympische Komitee. Der Internationale Sportgerichtshof Kass hat die lebenslangen Sperren der 28 Sportler aufgehoben, die das IOC verhängt hatte. Die Sportler sollen bei den Wettkämpfen in Sotschi 2014 bei Dopingtests betrogen haben. Das Kass sagt aber, für diese Vorwürfe gebe es keine Beweise. Die Entscheidung heißt nicht automatisch, dass die russischen Athleten auch bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea in knapp einer Woche teilnehmen können. Sie brauchen dafür eine Einladung vom IOC. Russlands Vizeministerpräsident Vitali Mutko, der in der russischen Regierung für Sport verantwortlich ist, geht aber davon aus, dass das klappt.
Russland kommt zurück auf den 1. Platz. Das Wichtigste aber ist, dass die Sportler ihre Ehre wieder zurückbekommen. Wir haben nie an ihnen gezweifelt. Wenn das IOC sie jetzt nicht zu den Winterspielen in Südkorea einlädt, werden wir sie bei allen Klagen und anderen Verfahren unterstützen.
Das IOC hat allerdings schon angekündigt, dass es versuchen will, das Kass-Urteil vor dem Schweizer Bundesgericht anzufechten.
Die Menschen müssen voll darauf vertrauen können, dass jenes Wasser, das sie verbrauchen, das sie zum Tee oder Kaffee kochen benutzen, sicher ist.
Das fordert EU-Umweltkommissar Carmenu Vella. Die Kommission hat jetzt eine Strategie vorgelegt, um die Qualitätsstandards für Leitungswasser zu verbessern und die Bürger besser über das Thema zu informieren. Denn sie sollen mehr Wasser aus dem Hahn trinken.
Tun sie das, können Haushalte potenziell mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr sparen.
Und noch ein anderes Ziel verfolgt die Kommission. Sie will so Plastikflaschen einsparen und Müll vermeiden. Die neue Strategie der EU ist das Ergebnis eines Bürgerbegehrens aus dem Jahr 2013.
Was noch wichtig wird.
Der Bundestag diskutiert morgen über den Dieselabgasskandal und die umstrittenen Tests an Menschen und Affen. Die Grünen hatten dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Bei VW und Daimler gab es wegen der Tests schon Entlassungen. BMW hatte sich dagegen hinter seine Mitarbeiter gestellt.
Und sonst in der Welt?
In Südafrika sind 900 Bergarbeiter in einer Goldmine eingeschlossen. Eine südafrikanische Gewerkschaft meldet, dass sie seit gestern Abend unter Tage festsitzen nach einem Stromausfall in dem Bergwerk. Dadurch sind die Aufzüge nicht mehr benutzbar, die die Arbeiter normalerweise nach oben bringen. Die Mine liegt 300 Kilometer südwestlich von Johannesburg. Das Gold wird dort in 700 bis 2200 Metern Tiefe abgebaut. Die Gewerkschaft AMCU bemängelt, dass bisher nur 40 Bergarbeiter gerettet wurden. Sie forderte den Betreiber der Mine auf, die Rettungsarbeiten zu beschleunigen. Die AMCU spricht wegen der hohen Zahl betroffener Arbeiter von einer Extremsituation. In Südafrika gibt es viele Minen, in denen immer wieder Arbeiter sterben. Weil die Behörden sie nicht ausreichend vor Ausbeutung schützten, muss die italienische Regierung einer jungen Frau 30.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Die Frau hatte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt und hat jetzt Recht bekommen. Die damals 15-jährige alkohol- und drogensüchtige Italienerin war im Jahr 2014 Opfer von einer Gruppenvergewaltigung geworden. Eigentlich hätte sie zu diesem Zeitpunkt schon in einem speziellen Heim untergebracht sein sollen, auf gerichtliche Anordnung. Dort hatte sie aber keinen Platz bekommen. 100.000 Bewerberinnen auf 140 Stellen, das hat es jetzt in Saudi-Arabien gegeben. Wie die Zeitung Arab News berichtet, gab es einen solchen Run auf die Ausschreibung für Jobs, bei denen die Frauen Pässe kontrollieren sollen, an Landesgrenzen und an Flughäfen. Ein Grund für die enorm hohe Zahl an Bewerberinnen könnte sein, dass in Saudi-Arabien nach wie vor kaum Jobs für Frauen ausgeschrieben werden. Letztes Jahr hatte eine saudische Frau deshalb eine Jobbörse extra für Frauen gegründet. Darüber berichtete das Magazin Spiegel. Laut dem Bericht lag letztes Jahr der Anteil von Frauen auf dem saudischen Arbeitsmarkt bei nur 22%. Die Regierung hofft demnach aber, dass er bis 2030 auf 30% steigt, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Wissensnachrichten.
Sich nach der fetten Weihnachtspause wieder zum Sport aufraffen, fällt vielen schwer. Das ist offenbar aber nur psychologisch so, denn unsere Muskeln können nach so einer Pause durchaus wieder an den vorigen sportlichen Erfolg anknüpfen. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten, das hört sich motivierend an.
Ja, und noch motivierender könnten die Zahlen dazu sein. Unsere Muskeln können nämlich nach einer Sportpause sogar doppelt so schnell wachsen wie vorher.
Aber wahrscheinlich nicht in allen Fällen und auch nicht in allen Pausen so.
Nee, das war in einem Experiment mit 8 jungen Männern so. Britische Sportmediziner haben die Probanden in ein 7-wöchiges Muskeltraining geschickt, um zu schauen, erinnern sich Muskeln daran, dass sie schon mal trainiert waren. Und nach 7 Wochen Sport haben die Probanden dann 7 Wochen pausiert, dann wieder 7 Wochen Sport gemacht. Und in dieser zweiten Sportphase haben sowohl die Muskelmasse als auch die Kraft der Probanden jeweils um das Doppelte zugenommen, obwohl die Leute dieselben Übungen gemacht haben in der gleichen Zeitspanne.
Und warum war jetzt diese zweite Sportphase erfolgreicher?
Das liegt an Molekülketten, sagen die Wissenschaftler, die normalerweise an Genen angelagert sind, die fürs Muskelwachstum zuständig sind. Durch das Training werden die hemmenden Ketten abgespalten und die haben sich, für die Forscher überraschend, in dieser Pause nicht wieder angelagert, sondern der Muskel konnte gleich mit dem Aufbau weitermachen. Also eine kleine Sportpause schadet nicht. Wie lang die bei welchem Training sein darf, wollten die Mediziner jetzt noch genauer untersuchen, weil das auch für Dopingsperren und für Reha-Pausen in der Medizin oder im Leistungssport interessant sein kann.
Dann müssen wir über Moskitonetze sprechen. Die werden nämlich oft für andere Zwecke genutzt und das schadet, sagen Wissenschaftler. Wofür werden die verwendet, anders als gegen Mücken?
Im Magazin Plus One schreiben Forscher darüber, und zwar, dass die Netze zum Beispiel zum Fischen benutzt werden, weil sie billig sind, und um Hühnerställe zu bauen, aber auch als Brautschleier sollen sie schon hergehalten haben.
Und warum ist das schlimm?
Weil weltweit weniger Moskitonetze da sind, um vor Mücken zu schützen, die Krankheiten übertragen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, die Netze sind so feinmaschig, dass sie zum Beispiel als Fischernetz dann eingesetzt auch junge Tiere mitziehen, was den Bestand dann gefährden kann. Das klingt also alles erstmal ganz lustig, dass Moskitonetze woanders eingesetzt werden, hat aber dann doch ernste und sehr unterschiedliche Konsequenzen.
Und zum Schluss noch aus gegebenem Anlass die Frage, hast du schon dein Passwort geändert?
Noch nicht, mache ich aber noch. Anlass ist der 1. Februar. Heute ist nämlich Ändere dein Passwort-Tag. Und das größte Sicherheitsproblem ist bei Passwörtern, wenn man auf vielen Konten dasselbe Passwort benutzt. Und da hatte ich schon mal mit angefangen, alles unterschiedlich zu machen und zu ändern. Aber da muss ich auf 2, 3 Konten noch nachholen.
Das war mal ein gutes Vorhaben für heute Abend auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Und da unter Nachrichten haben wir auch verlinkt, wie ein besonders sicheres Passwort zustande kommt.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht hängen über dem Norden und Westen Deutschlands dicke Wolken und es kann regnen oder auch schneien. Im Süden und Osten bleibt es trocken. Morgen ist das Wetter wieder zweigeteilt mit Sonne und Wolken in Ost- und Süddeutschland. Der Rest kriegt nochmal Regen oder Schneeregen ab. Das Ganze bei höchstens 3 bis 5 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.